Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ein wichtiges Zeichen des Optimismus, der Hoffnung und der Ermutigung gibt es heute, so hat es Claudia Roth, Kulturstaatsministerin, gesagt, die Berlinale. Sie geht los und damit grüßt euch zum Update-Podcast. Ja, und Hoffnung, Optimismus, da machen wir mit, sprechen gleich darüber, wie unsere Zivilcourage besser werden kann. Gab nämlich einen Rassismusvorfall in Berlin.
Wie tief die Menschheit gesunken ist, dass sie auch alle zuschauen. Dankeschön.
Wie helfen, wenn niemand hilft, das ist Thema heute in diesem Podcast. Außerdem will Justizminister Buschmann Menschen absichern, die füreinander einstehen. Auch wenn sie weder verheiratet noch verwandt sind, wer kann da also alles zur Familie dazugehören? Das klären wir. Und wie entstehen eigentlich Versprecher?
Ja, wir geben nicht auf, also noch stecke ich in Sand nicht im Kopf, auch wenn... nicht.
Sehr sympathisch, Karl Geiger, Skispringer bei Olympia heute. Was da genau in unserem Mund und unserem Gehirn passiert, auch das ist Thema in diesem Podcast. Voller Hoffnung und Optimismus. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, eine 17-Jährige wurde am Samstag in Berlin von der Gruppe Frauen und Männer rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Es ging lange darum, was es der Auslöser gewesen war. Polizei hat erst gesagt, naja, die Frau hat keine Maske getragen, deswegen die Eskalation, zog das aber wieder zurück. Der Grund ist und bleibt Rassismus. Die Berlinerin hat nach dem Angriff in einem Video aber dann deutlich gemacht,
nachdem das alles passiert ist, war ich erstmal schockiert, weil ich mir dachte, okay, keiner hilft mir hier. Ich habe gefragt, warum hilft mir keiner?
Niemand hilft. Warum? Warum ist das so? Warum ist Zivilcourage für einige immer noch nicht möglich? Darüber spreche ich mit Yvonne Bonfert. Sie ist Bildungsreferentin bei der Aktion Zivilcourage. Yvonne, ist das ein tragischer Einzelfall, was da passiert ist in Berlin, oder kommt sowas häufiger vor?
Leider kein tragischer Einzelfall. Das kommt tatsächlich häufiger vor, dass es Situationen gibt, in denen Gewalt passiert, die im öffentlichen Raum stattfinden, wo es Zeuginnen und Zeugen gibt, aber niemand eingreift. Ja. Das ist ein Phänomen, das sich Bystander-Effekt nennt. Mhm. Das bedeutet, dass wenn Menschen Zeuge von so einer Tat werden, dass sie oft eine Unsicherheit haben und sich das dahingehend ausdrückt, dass sie so ein bisschen die Verantwortung von sich wegschieben.
Die Unsicherheit, warum genau? Wenn man denkt, man könnte dann irgendwie auch Gewalt abbekommen, oder was ist die Unsicherheit?
Ja, ich glaube, das ist das eine, dass man sich selbst natürlich ungern in eine gefährliche Situation begibt und Angst hat, vielleicht auch selber dann zum Opfer zu werden in so einer Situation. Und dann passiert sowas, dass man denkt, naja, die Person links neben mir, die ist viel stärker als ich, die müsste doch eigentlich eingreifen und nicht ich. Und dann das ist aber ein Gedankenkarussell, was allen Menschen, die drumherum stehen, eigentlich durch den Kopf geht. Dass es so kleine Erklärungen im Kopf passieren, warum man selber denn jetzt nicht eingreifen kann, weil vielleicht habe ich es gerade eilig oder ja, ich fühle mich nicht stark genug. Oder ich denke, das ist ja vielleicht auch nur ein privater Streit. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun.
Wie erkenne ich denn dann die Brenzligkeit der Situation? Wenn du sagst, es fällt vielleicht ein bisschen schwierig, das einzuordnen, und oft ist es ja auch nicht so offensichtlich, was gerade vor mir passiert.
Ja, da ist es total wichtig, erstmal, dass ich aufmerksam bin. Also wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind, dann sind wir oft ja auch vielleicht mit Kopfhörern unterwegs, hören Musik und versuchen irgendwie auch alles auszublenden. Und vielleicht da auch so ein bisschen aufmerksam zu sein, auch zu sagen, okay, ich gucke genau hin, wenn ich merke, irgendwas ist hier komisch. Und dann ist es wichtig, genau hinzuschauen und auch zu gucken, wer könnte denn das Opfer in dieser Situation sein? Wer wird denn hier bedroht und wie geht es denn der Person? Für viele Menschen ist Gewalt natürlich unterschiedlich. Das, was als Gewalt empfunden ist, wenn wir Scherze zwischen Freunden betrachten, da kann man manchmal denken, okay, für mich wäre das jetzt schon too much, aber die sind irgendwie alle noch gut drauf. Und da gilt es halt dann zu gucken und im Zweifel auch einfach nachzufragen. Zu sagen, hey, ist alles in Ordnung, geht's dir gut.
Aber geht's nicht darum, also das ist jetzt ein Plan, den du sagst, den ich direkt in der Situation mache mit den Menschen, die da beteiligt sind. Sollte ich nicht erst ein paar um mich rumschachern und dann sagen, ey Leute, hier passiert gerade was, komm, lass mal einmal gucken, was da Phase ist?
Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Das ist auch was wir auch oft in Trainings sagen, auf keinen Fall alleine in eine Situation reingehen. Wenn man merkt, da braut sich irgendwie was zusammen, andere Menschen anzusprechen, weil meistens haben ja die anderen auch diesen Impuls, irgendwas ist hier nicht richtig. Und wenn dann jemand kommt und sagt und spricht es einfach an, ist das immer eine sehr gute Strategie. Mhm. Auch um sich selbst zu schützen natürlich.
Und dann vermutlich Hilfe holen, Polizei rufen oder wie sieht dann der Plan aus?
Auf jeden Fall als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung stehen, die Polizei rufen und am besten andere Menschen ansprechen. Gerade wenn wir so eine Situation haben, in der dann auch die Gewalt in der Art schon eskaliert, dann ist es natürlich für eine Person alleine auch total gefährlich, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich springe jetzt schützend vor das Mädchen. Da ist es oft hilfreicher, mehrere Menschen zusammenzutrommeln.
Was ist dein Gefühl abschließend, Yvonne? Ich meine, du kriegst viele Fälle mit, du hast vielleicht auch einen Überblick. Wie gut, wie schlecht sind wir, wenn es um Zivilcourage geht?
Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben beim Thema Zivilcourage. Es gibt auch in kleineren Bereichen, sehen wir immer wieder, dass sich Menschen engagieren. Es gab einen Fall, wo eine Frau gesehen hat, wie zwei Jungs mit Kreide an der Wand rumgemalt haben. Und dann hat sie die geschnappt und hat gesagt, hier, ich kenne jemanden, der bietet Workshops an zum Thema Graffiti. Und dann haben wir auch eine Form von, ich greife ein, wenn ich sehe, dass was passiert. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir da noch viel, viel besser werden.
Sagt Yvonne Bonfert. Sie ist Bildungsreferentin bei der Aktion Zivilcourage. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Mutter, Vater, Kind, dieses Lebensmodell ist nicht das einzige, in dem Personen Verantwortung füreinander übernehmen. Auch um die WG-Mitbewohnerin, Freunde oder Stiefeltern kümmern wir uns, sorgen wir uns. Ja, so ist es. Dem Ganzen sind nur im Moment Grenzen gesetzt. Geht es beispielsweise um Auskunft im Krankenhaus oder bei der Versorgung einer pflegebedürftigen Person, dann kommt man da nicht weiter. Damit diese Bezeichnung auch rechtlich abgesichert sind oder diese Beziehungen, die es da gibt, plant die Ampelkoalition neues Modell für Lebensgemeinschaften. Bundesjustizminister Marco Buschmann spricht da sogar von einer Verantwortungsgemeinschaft, in der sich Menschen, die sich nahestehen, eine Art offizielle Partnerschaft eben gönnen und die dann auch rechtens ist. Jana Adu aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Was soll das genau bedeuten?
Also diese Verantwortungsgemeinschaft soll für Personen in einer Lebensgemeinschaft jenseits der Ehe sein. Also zum Beispiel Patchwork-Familien, polyamoröse Partnerschaften, also Liebesbeziehungen von drei oder mehr Menschen oder eben zwischen mehreren alleinstehenden Personen. Das können Freunde, aber auch entfernte Verwandte sein. Allerdings muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Lass uns mal erklären, was sind das für Voraussetzungen?
Also es müssen mindestens zwei Personen sein, das ist klar, und alle müssen volljährig sein. Wichtig ist, dass man nicht miteinander verheiratet, verpartnert oder in gerader Linie verwandt ist, also jetzt nicht Geschwister oder Eltern. Und Grundvoraussetzung der Verantwortungsgemeinschaft ist ein tatsächliches persönliches Näheverhältnis. Wie genau das nachgewiesen werden soll, ist aber noch nicht klar. Zusammenleben muss man aber nicht. Und das Ganze soll möglichst unbürokratisch ablaufen, indem man sich beim Standesamt in ein Register einträgt. Und dort kann man auch angeben, auf welcher Verantwortungsstufe man stehen will. Die reichen dann von Auskunftsrechten bis hin zu Pflege- und Unterhaltsleistungen, aber auch Steuerfreibeträge. Und diese Verantwortung in Stufen ist ein wenig problematisch, sagt Anne Hess. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht.
Die Frage ist, wie kontrolliert es derjenige, dem dann eine solche Verantwortungsgemeinschaft gegenüber geltend gemacht wird? Also beispielsweise der Arzt. Woher weiß denn der, auf welcher Stufe diese Verantwortungsgemeinschaft besteht oder aber auch die Bank? Nur im Hinblick auf ein Auskunftsrecht oder gibt es da irgendwie ein weitergehendes Vertretungsrecht? Das ist ja überhaupt nicht klar.
Und da scheint es ja dann eben doch nicht so unbürokratisch zu werden, weil man ja dann mit vielen Dokumenten alles nachweisen muss.
Na, tricky Nummer, aber so formell klingt nach einem Bürokratiemonster.
Ja, also da müssen wir mal gucken, wie das in Deutschland ausgestaltet wird. Tatsächlich gibt es ein ähnliches Modell in Frankreich schon seit 20 Jahren, den Pact Civil de Solidarité, kurz PACS. Mhm. Das ist eine zivilrechtlich vereinbarte Partnerschaft, unabhängig vom Geschlecht. Und der wird da ganz gut angenommen. Mittlerweile ist die Zahl der jährlich neu eingegangenen klassischen Ehen und PACS nahezu ausgeglichen. Hier wird es aber noch ein bisschen dauern, bis 2023 vermutlich, bis die Verantwortungsgemeinschaft in Kraft tritt.
Wir halten fest, Justizminister Buschmann, er will Menschen absichern, die füreinander einstehen, auch wenn sie weder verheiratet noch verwandt sind. Jana Adu aus dem Deutschlandfunk Nova Team mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, sollen wir das Wort vielleicht aus unserem Wortschatz streichen? Ich weiß es nicht. Die EU sagt, solche Produkte dürfen nicht so heißen und verkauft werden. Hafermilch. Aber im Privaten ist es ja noch okay, Hafermilch zu sagen. Nur was aus dem Euter der Kuh kommt, ist laut EU-Recht Milch und darf auch so beworben werden. Das ist eine tricky Kiste. Jetzt hat ein junges Startup aus Stuttgart gedacht, Mensch, wir umgehen das alles und nennen unser milchartiges Getränk aus Hanfsamen einfach Milk. Also M-I-L-C-K. Dagegen wurde aber nun eine Unterlassungsklage eingereicht. Das Ganze ist heute Nachmittag verhandelt worden vor dem Stuttgarter Landgericht. Verena von Keitz aus unserem Team hat die News. Wie ist das Urteil ausgefallen?
Also das Gericht hat entschieden, dass der Begriff Milk nicht verwendet werden darf, das berichtet die Stuttgarter Zeitung, weil er sich derart eng anlehne an die von der EU-Verordnung geschützte Bezeichnung Milch, dass nach Auffassung des Gerichts dies in den EU-Bezeichnungsschutz eingreife. Das sind jetzt irgendwie viele Begriffe, wo man denkt, was ist das denn? Vielleicht nochmal kurz. Also der Hintergrund war, dass die Wettbewerbszentrale, das Stuttgarter Startup The Hempany, per Unterlassungsklage abgemahnt hat, dieses Fantasiewort Milk eben nicht zu verwenden, weil es so ähnlich klingen würde wie Milch und das könnte Verbraucherinnen und Verbraucher verwirren. Und die Bezeichnung Milch ist eben geschützt durch die EU, genauso wie die Begriffe Käse, Joghurt, Sahne und andere Milchprodukte. Wobei man jetzt auch wiederum sagen muss, also auf den Verpackungen des Startups steht groß Hanfsamendrink drauf. Also da kann eigentlich keine Verwechslung stattfinden.
Wer steht denn genau hinter dieser Wettbewerbszentrale? Wer ist das?
Die Wettbewerbszentrale ist nach eigenen Angaben eine unabhängige Selbstkontrollinstitution. Um die 2000 Unternehmen, Kammern und Wirtschaftsverbände sind darin organisiert und sie geht gegen unlauteren Wettbewerb vor, meistens mit solchen Abmahnungen und zwar in sehr verschiedenen Bereichen, also wirklich aus allen Bereichen, wenn man mal so guckt, womit die sich beschäftigen. Das Unternehmen The Hempany vermutet allerdings dahinter schon die Milchindustrie und überlegt jetzt auch, Berufung einzulegen gegen das Urteil.
Aber irgendwie geht es doch hier um eine Begriffshoheit, wenn ich so richtig kapiere. Und ist das gerade so aktuell, weil sich viel tut in diesem Bereich veganer, vegetarischer Alternativprodukte?
Ja, das ist sicher so. Also man zeigt ja auch, mit was für einer Macht die in den Markt hineinkommen. Und es zeigt sich einfach vor allem auf europäischer Ebene. Da stehen auf der einen Seite die Interessen der Bauernverbände gegen, auf der anderen Seite die Interessen der Firmen, die mit veganen Produkten auf den Markt streben, in den Markt streben. Vor anderthalb Jahren hat das EU-Parlament einen Gesetzesentwurf übrigens abgewiesen, der vorgesehen hatte, dass Fleischersatzprodukte nicht mehr Schnitzel, Wurst oder Burger heißen dürfen. Mhm. Und für diesen Entwurf hatten sich Landwirtschaftsverbände stark gemacht. Den hat das EU-Parlament abgelehnt. Gleichzeitig aber hat das EU-Parlament eine Verschärfung für die Kennzeichnung von Milch und Milchprodukte auf den Weg bringen wollen. Und das hätte tatsächlich geheißen, dass so vegane Milch- und Käsealternativen nicht mit Kuhmilchprodukten hätte verglichen werden dürfen und auch nicht so Begriffe verwenden dürfen wie sahnig oder beschreiben, so wie Butter, die wären alle verboten
gewesen. Gute Butter zum Beispiel.
Gute Butter, genau. Und nach massivem Protest von Umweltverbänden und veganen Gruppen, aber auch von großen Lebensmittelunternehmen, die natürlich jetzt auch inzwischen einen guten Fuß bei den Sachen in der Tür haben, hat das Europaparlament diese Verschärfung gegen diese Milch-Kennzeichnung im vergangenen Sommer dann fallen lassen.
Aber trotzdem darf die Hafermilch ja nicht, wie ich eingangs gesagt habe, Hafermilch heißen. Das ist ja so.
Genau, das war aber vorher schon so und das ist halt geblieben. Interessanterweise gilt das nicht nur dafür, was die Hersteller auf ihre Produkte schreiben, die du im Supermarkt kaufst, sondern auch für, ich sag mal, den Gastwirt im Café. Das hat mir Lebensmittelchemikerin Nicole Oschwald vom Fresenius-Institut erzählt.
Das Lebensmittelrecht und der Schutz des Verbrauchers vor Irreführung oder auch die anderen Gesetze und Verordnungen gelten natürlich auf allen Vermarktungsstufen. Das heißt auch im Café um die Ecke. Also der Milchkaffee aus Sojamilch darf als solcher nicht bezeichnet werden. Wenn er es ganz sicher machen möchte, dann halt Kaffee mit Sojatrink. Das klingt vielleicht nicht so schön, aber dann ist er auf der sicheren Seite.
Ja, und nach einem Urteil, dass der Begriff Käsealternative in Ordnung ist, könnte man aber auch sagen, Kaffee mit Milchalternative aus Soja oder Hafer. Wobei ich nicht weiß, ob das besser
klingt. Wer soll das denn runterbringen? Ey, aber ich habe noch was gefunden, Kokosmilch. Darf die Kokosmilch denn Kokosmilch heißen?
Ja, die darf tatsächlich Kokosmilch heißen. Es gibt nämlich so eine Ausnahmeliste der EU aus dem Jahr 2010, in der solche Begriffe, die traditionell bekannt sind und verwendet werden, aufgeführt sind für viele verschiedene Länder. Und für Deutschland gilt dann zum Beispiel der Begriff Kokosmilch oder auch Erdnussbutter als ganz normal und nicht verwirrend. Und deswegen dürfen die auch genauso verwendet werden. Möglicherweise wird sich in den nächsten Jahren aber auch noch ein bisschen was verändern, einfach weil auch Alternativprodukte für Milch immer beliebter werden, sagt Nicole Oschwald.
Auf jeden Fall geht die Tendenz in die Richtung weg von den tierischen Erzeugnissen zu den pflanzlichen Alternativen. Das ist auf jeden Fall ein Trend und ich denke auch, dass die Rechtsprechung und die Gesetzgebung das auch immer mehr tolerieren wird, ne, dass diese Anspielungen in die Richtung gehen.
Nur in diesem Fall war es jetzt halt so, dass so Fantasienamen nicht so gut ankommen und das Gericht halt untersagt hat, dass man sowas wie Milk verwenden darf. Aber vielleicht werden die auch irgendwann überflüssig, wenn es sozusagen ein bisschen lockerer gehandhabt wird, ob etwas als Milch oder nicht bezeichnet wird. Ich habe übrigens auch gesprochen mit der Verbraucherzentrale und da hieß es, dass sie in ihrem Portal Lebensmittelklarheit schon öfter Rückmeldungen bekommen haben von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die tatsächlich irritiert sind von solchen Kunstwörtern wie eben Milk, mit denen sie nichts anfangen können und die sie nicht so gut finden.
Das wäre eigentlich nochmal ein Thema. Setzen wir dann oben drauf. Für den Moment halten wir aber fest, das Landgericht Stuttgart hat heute geurteilt, der Begriff Milch ist nicht erlaubt, um ein pflanzliches Getränk zu labeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt eine berühmte Szene aus dem Film Taxi Driver. Da sitzt Robert De Niro in seinem Wagen und sieht, wie draußen sich Menschen begegnen. Und dann sagt er:
Mein ganzes Leben war ich einsam. Überall. In Kneipen, im Auto, auf der Straße, in Geschäften, überall. Es gibt keine drinnen von Einsamkeit. Ich bin Gottes einsamster Mann.
Ich bin Gottes einsamster Mann, sagt er. Das sitzt. Einsamkeit, das ist so ein fieses Gefühl. Und es entsteht immer dann, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Das sagt die Psychologin Maike Luhmann auf einem Panel des Kompetenznetzes Einsamkeit. Das ist eine neue Forschungseinrichtung, die sich gezielt mit dem Thema beschäftigt.
Wir definieren Einsamkeit als ein Gefühl, was auftritt, wenn die Beziehungen, die man hat, nicht dem entsprechen, was man sich wünscht. Das heißt, wenn man weniger Beziehungen hat, als man benötigt, dann entsteht dieses Gefühl von Einsamkeit.
Das heißt also, Menschen, die, sagen wir mal, nur zwei Freunde haben, die sind nicht automatisch einsam. Erst wenn sie eigentlich viel mehr soziale Kontakte sich wünschen, mehr brauchen, dann fühlen sie sich einsam. Und dann tut das weh.
Interessanterweise werden durch Einsamkeit auch gerade Hirnregionen aktiviert, die auch bei Schmerzreizen aktiv sind. Deswegen ist diese Schmerzanalogie gar nicht mal so unpassend.
Das sagt der Psychiater und Stressforscher Master Adli. Einsamkeit kann auf Dauer Folgen für die psychische Gesundheit haben, Stichwort Depression. Es kann aber auch der physischen Gesundheit schaden.
Die Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit sind vor allem im Bereich kardiovaskuläre Erkrankungen zu sehen.
Sonja Lipke ist Professorin für Gesundheitspsychologie an der Jakobs-Universität Bremen.
Also kardiovaskuläre Erkrankungen ist alles, was so mit Herzinfarkt und Schlaganfall zusammenhängt. Und frühe Erkrankungen sind zum Beispiel Diabetes.
Einsamkeit auf Dauer löst Stress aus und der verschleißt den Körper. Das kann dann wiederum Krankheiten auslösen oder fördern. Der Zusammenhang ist aber komplex. Es heißt also nicht, dass automatisch Einsamkeit krank macht. Es ist aber ein Risikofaktor.
Zum anderen ist es aber auch so, dass Einsamkeit den Zugang zur Gesundheitsversorgung verschlechtert. Also wer einsam ist, findet auch weniger leicht Hilfe, wenn er sie braucht.
Weil eben niemand mal sagt, hey, solltest du damit nicht mal lieber zum Arzt gehen? Einsamkeit kann also zu Krankheiten führen. Es ist aber an sich keine Krankheit, also auch keine psychische. Es ist ein Umstand, den man im besten Fall selbst beheben kann. Schritt 1 wäre,
dass wir darüber sprechen. Einsamkeit gehört zu den tabuisiertesten Themen, die mir auch in meiner Arbeit als Psychiater und Psychotherapeut begegnen, weil es den Menschen sehr, sehr schwer nur über die Lippen kommt, selbst hier, selbst bei mir beim Psychiater zu sagen, ich bin einsam.
Wir sollten uns nicht schämen, wenn wir einsam sind. Meistens können wir nämlich gar nichts dafür. Das ist kein persönliches Versagen. Und darüber sprechen, zum Beispiel mit TherapeutInnen, das kann helfen. Schritt 2 wäre dann zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns wieder ein soziales Netz aufbauen können, und sei es nur ein kleines. Aber Vorsicht, sagt da Gesundheitspsychologin Sonja Lipke.
Meistens ist es so, dass Menschen, die sich einsam fühlen, unheimlich hohe Erwartungen an Beziehungen haben. Das heißt, die treffen auf andere Menschen und haben immer schon die Erwartung, so jetzt will ich neue Freunde kennenlernen oder den Partner fürs Leben, die Partnerin.
Ja, und das kann ja irgendwie nur schief gehen. Also Druck rausnehmen. Wir sollten uns zum Beispiel nicht in einem Fitnessstudio anmelden, um da Freunde zu finden, sondern weil wir Fitness lieben, weil wir super gerne Yoga machen oder so. Das hilft dann A, weil zusammen schwitzen hilft.
Das ist unheimlich verbindend und die Menschen vergessen ihre Einsamkeit und hinterher fühlen sie sich tatsächlich auch nicht einsam.
Und B, weil man ohne krassen Erwartungsdruck viel leichter neue Menschen kennenlernt, als wenn man immer im Hinterkopf hat, okay, heute muss ich einen Freund finden. Es sei da, wie mit vielen Dingen im Leben, sagt die Expertin, sie kommen genau dann, wenn man nicht mit ihnen rechnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Yvonne, was macht man eigentlich als Psycholinguistin genau?
Ja, auf der einen Seite forschen, ne, zum Thema Sprache, Sprachverarbeitung, gelebte Sprache, sage ich ganz gerne. Also wie kommen wir als Sprecher und Sprecherin von unserem Gedanken tatsächlich zum Satz?
Yvonne ja. Portele ist Psycholinguistin an der Uni Frankfurt und wir sprechen über die US-Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die sich im Fernsehen nämlich versprochen hat.
Not only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police.
Gestapo, Gazpacho, also sie hat die Geheimdienststaatspolizei des NS-Regimes mit der spanischen Gemüsesuppe einfach durcheinander gebracht. Yvonne, Hand aufs Herz, hat sie schon ans Mittagessen gedacht oder was liegt dahinter?
Also auch wenn diese Möglichkeit sicherlich besteht, muss ich sagen, dass wir aus sprachwissenschaftlicher Sicht diesen Schluss leider nicht ziehen können.
Okay. Was ist dann der Grund für den Error?
Also was vermutlich auffällt, auch wenn wir jetzt zwischen Gemüsesuppe und der Geheimpolizei keinen Bedeutungszusammenhang sehen, dann merken wir ja sehr schnell, dass die Wörter ähnlich klingen. Mhm. Also wir sagen, sie sind sich ähnlich in ihrer sprachlichen Form. Beide bestehen aus drei Silben, die zweite Silbe ist eher die betonte. Und wenn wir die erste Silbe an der Stelle auslassen und dann mal vergleichen, also Pacho, das P, das also fälschlicherweise produziert wurde, taucht ja in Starpo auch auf, nur an anderer Stelle. Mhm. Das ist sozusagen ein Stück weit nach vorne gewandert.
Und das ist schon der Stolperstein? Ich meine, aber inhaltlich liegt das ja wirklich unfassbar weit auseinander. Das spielt dann gar keine Rolle mehr.
Genau. Ja, es ist wirklich die Form, die hier entscheidend ist.
Ist das einer der häufigsten Gründe, dass die Form des Klangs einfach ähnlich ist bei Versprechern?
Also häufig finden wir tatsächlich auch einen Bedeutungszusammenhang, ne? Und generell können wir sagen, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Also um vielleicht nochmal bei der Form zu bleiben, im Deutschen hört man zum Beispiel von herabstürzenden Ärzten statt Ästen oder von der Bordelleisenbahn, auch ein schönes Beispiel. Und ja, schlussendlich, also manchmal vertauschen wir Bestandteile, manchmal ersetzen wir welche, manchmal ziehen wir Laute vor, manchmal klingen sie nach und manchmal verschmelzen wir auch Bestandteile. Also ein Klassiker sozusagen, den wir auch in der Lehre gerne nutzen, ist, der Mann hat schon viel hinter sich gemacht. Ein Beispiel, das schon in Mehringer und Meyer sehr früh 1895 aufgetaucht ist. Und was hier passiert, es verschmelzen quasi zwei Teile, zwei Möglichkeiten, nämlich einmal etwas hinter sich bringen, also er hat schon viel hinter sich gebracht, oder aber er hat schon viel gemacht, er hat schon viel mitgemacht. Mhm. Und die Person hat also produziert, er hat schon viel hinter sich gemacht und hat aus beiden Möglichkeiten was mitgenommen in den Versprecher.
Sagt das irgendwas aus, die Art und Weise, wie wir uns versprechen über uns?
Also das Thema, auf was wir damit zu sprechen kommen, sind sicherlich die sogenannten Freudschen Versprecher. Mhm. Ja, also zum Beispiel jemanden über den grünen Klo loben, bei denen man sagt, naja, vielleicht stecken ja hier doch die heimlichen Gedanken oder die Wünsche des Sprechers oder der Sprecherin dahinter. Aber aus linguistischer Sicht gibt es tatsächlich keinen Grund, das anzunehmen, sondern wir wissen viel eher, dass die sprachlichen Muster beziehungsweise die Organisationsprinzipien, die wir eben genannt haben, dahinter stecken.
Hm. Yvonne, hast du einen persönlichen Lieblingsversprecher oder war da jetzt schon einer dabei, den wir gehört haben?
Es gibt so einen Klassiker, mit dem wir auch im Studium eigentlich alle starten und die ehemalige Professorin Helen Leuninger, die sehr viel für die Versprecherforschung getan hat, die hat ihn uns vorgestellt und er kommt tatsächlich aus dem Radio. Ich muss ihn jetzt selbst vorlesen, weil es ansonsten überhaupt nicht funktioniert. Und er lautet, meine Damen und Herren, Sie hören nun die H-Mess-Molle. Ich korrigiere, die H-Moss-Melle. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Die H-Moll-Messe von Johann Sebaldrian Bach. Jetzt hänge ich mich auf.
So, dann verabschiede ich mich, Yvonne Portele, mit einem Kfz-Spruch. TÜV, bis morgen.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.